Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Heute gibt bzw. gab es einen super, super langen Sitzungstag im Bundestag. Und es sind auch schon viele wichtige Entscheidungen beschlossen worden. Unter anderem wird es jetzt eine Impfpflicht gegen Masern geben. Und der Solidaritätszuschlag, der wird für die allermeisten Bürger und Bürgerinnen abgeschafft. Wie solche Sitzungstage ablaufen und warum die teils so irre lang sind, das gucken wir uns genau an im frischen Podcast vom Update. Heute am Donnerstag, den 14. November. Und wir müssen über Silvester sprechen. Ist ja bald, ne? Vielleicht seid ihr ja Mitte November schon eingeladen worden für den 31. Dezember. Na, schon zugesagt? Oder na, ihr wisst doch nicht so genau. Vielleicht gibt es ja noch ein besseres Angebot. Nicht zu lange warten mit der Antwort, sagt Linda Kaiser von der Knigge-Gesellschaft.
Denken Sie vielleicht auch immer daran, jemand, der Sie einlädt, für den sind Sie die absolute Nummer eins und der würde gerne mit Ihnen Silvester feiern. Ja, entscheiden Sie wohlwollend und weise.
Wie lange kann man warten mit einer Zusage oder Absage für die Silvesterparty? Das klären wir in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
9 bis 10 Stunden pro Tag arbeiten. Also ich meine, sorry, das ist schon sehr, sehr viel. Ey, aber 17 Stunden, eigentlich eine Zumutung. Unsere Bundestagsabgeordneten, die haben heute genau so einen Tag. Um 9 Uhr morgens war heute Start. Und wenn alles nach Plan läuft, ist um 2:30 heute Nacht erst Sitzungsende. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass nicht wieder Politikerinnen und Politiker zusammenbrechen, so wie das in der vergangenen Woche passiert ist bei 2 Abgeordneten. Die hatten ja einen Schwächeanfall. Warum dauern diese Sitzungen so lange und wer bestimmt das eigentlich? Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat das für uns recherchiert. Also Johannes, was steht denn heute alles auf der Tagesordnung eigentlich?
Also wirklich sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Zum Beispiel wurde heute über das Gesetz zur Masernimpfpflicht abgestimmt. Es ging aber auch um den Soli, um Rüstungsexporte, um EU-Geldwäscherichtlinien, um Kinderarbeit, um Gewalt an Frauen und Mädchen, um den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel, um Arbeitsplatzabbau in der Automobilindustrie, um auch sehr schön Europas Rolle im All. Und noch um vieles mehr. Und die letzte Beratung startet dann planmäßig um 2:45 heute Nacht zum Bundesprogramm Jugend erinnert.
Ich hatte ganz kurz Sorge, dass du vielleicht zwischendurch keine Luft mehr holen kannst, weil keine Zeit dafür da ist. Aber es hat geklappt. Wer legt denn eigentlich fest, was da alles auf die Tagesordnung überhaupt draufkommt?
Das macht in der Regel der Ältestenrat des Bundestages. Da sind jetzt nicht die allerältesten Politiker drin. Gibt jetzt auch kein Mindestalter, aber oft sind es schon erfahrene Leute. In diesem Rat sitzt der Bundestagspräsident, die Vizepräsidenten und 23 weitere Abgeordnete, die von den verschiedenen Fraktionen bestimmt werden, und zwar entsprechend ihrer Größe im Bundestag. Und unter diesen Abgeordneten sind auch die sogenannten parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, jeweils von CDU, CSU, SPD, FDP und so weiter. Und die sind eigentlich auch die Entscheidenden. Also die treffen sich meist schon vorher untereinander so in kleiner Runde und einigen sich dann schon auf die Tagesordnungen, also was dann so an Gesetzentwürfen, Anträgen, Regierungserklärungen und so weiter auf den Tisch kommt. Die bereiten das vor und der Ältestenrat segnet das dann nochmal ab.
Und wer bestimmt dann, welcher Politiker, welche Politikerin in der Bundestagsdebatte wie lange reden darf?
Auch das klärt der Ältestenrat in seiner Sitzung vorher. Der legt auch die Reihenfolge der verschiedenen Redner fest. Und für den Fall, dass sich der Rat mal nicht einigen kann, gibt es auch ein paar Regeln dazu in der Geschäftsordnung des Bundestags. Und die sagt, dass die Redezeit so ja normalerweise eine Viertelstunde betragen sollte pro Person. Wenn allerdings eine Fraktion für einen ihrer Redner eine längere Redezeit verlangt, so bis zu 45 Minuten geht das, dann haben auch die anderen Fraktionen das Recht, so lange zu reden. Also gleiches Recht für alle da.
Okay, und daran müssen sich dann auch wirklich alle halten?
Ja, wenn sich ein Abgeordneter mal nicht an die Zeit hält und immer weiter und weiter quatscht, dann soll der Bundestagspräsident ihn erst ermahnen und dann ihm offiziell das Wort entziehen. Und was auch nicht geht, ist, dass man einfach über was ganz anderes redet, als was gerade auf der Tagesordnung vorgesehen ist. Im letzten Jahr gab es da zum Beispiel mal einen Fall, wo es eigentlich gerade laut Tagesordnung um die Geschäftsordnung des Bundestages ging. Also darüber haben sie gesprochen. Ein AfD-Abgeordneter wollte stattdessen aber über was ganz anderes reden.
Die vorgesehene Redezeit widmen wir dem Gedenken an die in Wiesbaden tot aufgefundene Susanna. Sie wurde 14 Jahre alt. Aus der Erde kommst du und zur Erde wirst du werden.
Darf ich Sie hinweisen, dass wir gerade zur Geschäftsordnung reden? Und ich würde auch bitten, dass Sie sich an die vorgegebene Tagesordnung und an die Geschäftsordnungsdebatte halten.
Ja, da wurde er dann von Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth unterbrochen an der Stelle.
Ja, ermahnt vielleicht auch ein bisschen. Jetzt ist ja heute dieser besonders lange Sitzungstag bis spät in die Nacht. Woran liegt das denn, dass das eben manchmal so wirklich pickepacke vollgepackt ist und dann eben auch so lange dauert?
Weil viel zu tun ist und weil es gleichzeitig nur eine begrenzte Anzahl an Sitzungstagen pro Jahr gibt. Also es gibt meist so 22 bis 24 Sitzungswochen pro Jahr. In diesen Wochen sind aber jetzt auch nicht an jedem Tag, sondern nur an einigen Tagen Sitzungen. In der restlichen Zeit zum Beispiel gibt es dann noch Arbeit in den Ausschüssen, ist ja auch ganz wichtig. In der Diskussion im Moment über diese hohe Arbeitsbelastung gibt es aber verschiedene Ideen, wie man das alles ein bisschen entspannter machen könnte. Zum Beispiel die Sitzungszeiten einfach zu verringern. Also dass man sagt, um 1 Uhr nachts muss auf jeden Fall Schluss sein. Alles andere wird dann halt verschoben. Oder der CSU-Abgeordnete Stefan Pilsinger, der hat vorgeschlagen, dass es pro Jahr einfach mehr Sitzungswochen geben sollte. Da sind andere aber wiederum dagegen, wie Anke Domscheit-Berg, die gehört der Fraktion der Linken an.
Zusätzliche Sitzungswochen geht eigentlich auch nicht, weil wir ja auch im Wahlkreis präsent sein sollen. Also die Wahlkreise beschweren sich eigentlich schon, dass man da auch zu wenig ist, aber mehr als 24 Stunden hat zum Tag halt nicht.
Also die Lösung für diesen hohen Workload im Bundestag scheint es im Moment noch nicht zu geben.
Abgeordnete im Bundestag haben keinen 8-Stunden-Tag. Das habt ihr gerade schon gehört bei uns von unserem Reporter Johannes Döbbelt. Wieso ein Tag, der wesentlich länger ist als 8 Stunden, dann konkret aussieht für eine Abgeordnete, das kann uns Güde Jensen sagen von der FDP. Die ist jüngste weibliche Abgeordnete im Bundestag, 30 Jahre alt und Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Schönen guten Abend, Frau Jensen.
Hallo, guten Abend.
Frau Jensen, 21:26, für Sie wahrscheinlich noch so eine ganz normale Zeit zum Arbeiten, oder?
Auf jeden Fall, da fängt das letzte Drittel an meistens.
Okay, gut. Also, dann sind Sie noch fit. Wir können über viele Sachen sprechen. Ich würde gerne noch mal zu Frau Anke Domscheit-Berg kommen. Vergangene Woche gab es ja mit ihr ein Interview bei uns. Aus der linken Fraktion ist sie. Und in diesem Interview hat sie eben gesagt, die Arbeitszeiten im Bundestag sind unmenschlich. Sehen Sie das auch so?
Von Unmenschlichkeit würde ich da auf gar keinen Fall sprechen. Wir müssen uns eher bewusst machen, in was für einer großartigen Position wir hier als Abgeordnete sind, welche Möglichkeiten wir haben und welche, ich sag mal, Vorteile und Privilegien wir hier genießen dürfen. Unmenschlich sind ganz andere Arbeitsbedingungen. Das weiß ich nicht zuletzt aus der Ausschussarbeit, wo es um Menschenrechte und humanitäre Hilfe geht. Es ist natürlich so, dass der Arbeitstag hier sehr lang ist in Berlin. Das ist aber auch eher in Sitzungswochen so und man kann sich seinen Kalender wirklich sonst sehr gut eigenständig strukturieren und die Termine hinlegen, wie man das gut und gerne möchte. Der Plenaralltag, den wir nun jetzt gerade hier auch in dieser Sitzungswoche hier in Berlin haben, der geht auch länger, das stimmt. Aber dennoch, glaube ich, kann jeder eigenverantwortlich auch an sich und seinen Körper denken und zwischendurch eine Pause machen. Das versteht jeder und niemand wird gezwungen, den ganzen Tag für 15, 16 Stunden im Plenarsaal zu sitzen und nichts zu trinken und zu essen. Von daher unmenschlich auf gar keinen Fall.
Sie haben aber jetzt gerade schon gesagt, ja, diese Tage sind unter Umständen sehr lang. Was heißt denn sehr lang? Wie sieht denn ein durchschnittlicher Arbeitstag bei Ihnen aus?
Also ein typischer Donnerstag einer Plenarwoche, der beginnt morgens meistens, ich stehe meistens so um 5:30 auf, und dann habe ich noch eine kleine Tochter, deswegen diktiert die mir noch, wann ich aufstehe. Dann beginnt es meistens der Tag mit einem parlamentarischen Frühstück. Ich bin häufig aber auch schon früh im Büro und mache dann die ersten E-Mails. Und dann geht das Plenum um 9 Uhr los und läuft dann parallel zu allem anderen, was man an diesem Tag so macht, bis immer gut und gerne auch mal 2 oder 3 Uhr nachts, je nachdem, wie viel Tagesordnungsverzug man auch hat. Weil eine Tagesordnung zwar immer ein konkretes Zeitkontingent hat, das aber ja durchaus, wenn Redner mal ihre Redezeit ein bisschen überschreiten, wenn mal eine Nachfrage kommt, wenn es mal zur Unterbrechung der Sitzung kommt, sich verlängern kann.
Okay, dann warten Sie mal. Lassen Sie uns mal kurz nachzählen. Also Sie haben gesagt, Sie fangen ungefähr um 5:30 stehen Sie auf. Wenn Sie dann richtig mit der Arbeit anfangen und es geht dann unter Umständen bis 2 Uhr Nacht auf, wie viele Stunden Arbeitszeit kommen Sie denn dann?
Ja, dann sind wir fast bei 20 Stunden. Ich mache natürlich auch Pausen und ich bin auch nicht immer, das würde mir aber auch jeder Kollege, jede Kollegin würde mir dabei pflichten, man ist auch nicht an jedem langen Donnerstag unbedingt bis ganz zum Schluss im Plenarsaal, wenn der Tagesordnungspunkt nicht den Themenbereich berührt, in dem man selber hier im Bundestag arbeitet. Wenn natürlich ein Menschenrechtsthema um 2 Uhr nachts noch aufgerufen wird und die meisten Kolleginnen und Kollegen reden nicht zu Protokoll geben, sondern sie halten, dann muss ich natürlich da sein, vor allen Dingen als Sprecherin meiner Fraktion für diesen Themenbereich. Wenn das aber ein verkehrspolitisches Thema ist oder ein energiepolitisches Thema ist, dann sind jeweils die Kollegen im Bundestag. Also man hat auch nicht immer die extrem langen Sitzungstage. Und dennoch beträgt der Durchschnittsarbeitstag eines Abgeordneten in einer Sitzungswoche, würde ich sagen, ungefähr 14 bis 16 Stunden doch.
Aber ist dann nicht vielleicht doch auch bei Ihnen irgendwo so ganz tief in Ihnen drin manchmal der Wunsch, so ein Sitzungstag, der könnte vielleicht auch mal weniger lang und voll sein? Hätten Sie da vielleicht eine Idee, wie man das anders oder besser gestalten könnte?
Also es gibt ja definitiv auch schon Möglichkeiten, wie man Sitzungen effizienter gestaltet. Ich wäre zum Beispiel dafür zu haben, dass Sitzungen auch digital laufen können. Das heißt, wenn man mal nicht teilnehmen kann, aufgrund dessen, dass man krank ist, aber eigentlich die Möglichkeit hat, teilzunehmen, nur eben nicht, also visuell schon, aber vielleicht eben nicht persönlich.
Körperlich, ja.
Dass man einfach, genau, dass man da über digitale Möglichkeiten versucht, das Problem zu lösen. Ich glaube auch, man wäre hier in einigen Entscheidungsprozessen effizienter, wenn man schneller zu einer Entscheidung kommen würde und Diskussionen auf ein Minimum, die es natürlich manchmal erfordert, reduzieren würde. Und einige Termine muss man vielleicht auch schauen, ob sie notwendig sind oder ob man sich vielleicht auch telefonisch per E-Mail klären kann. Aber der Plenaralltag und das, was wir im Bundestag erleben und das, was auch die Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen können, soll ja auch ein Stück weit die Entscheidungsfindung und die Argumentation von Pro und Contra für ein Gesetz widerspiegeln. Und das ist der Grund, warum wir da auch im Parlament debattieren. Aber man kann sich auch selber in seinem Alltag noch sehr, sehr viel besser strukturieren und auch gegen einige Dinge einfach ankämpfen, was Antidigitalismus angeht. Da sind wir hier aber als FDP-Fraktion schon ganz gut aufgestellt, muss ich sagen.
Güte Jensen von der FDP sitzt für ihre Partei im Bundestag und hat im Update für Deutschlandfunk Nova mal geschildert, wie ihr Arbeitsalltag aussieht, unter Umständen doch auch sehr lang.
Deutschlandfunk Nova Update.
Das sind die wichtigsten Musikpreise für lateinamerikanische Musik, die Latin Grammy Awards. Die werden heute verliehen in Los Angeles. Leider gibt es ein Problem, denn die meisten Songs vom Reggaeton, also von diesem typischen Musikstil aus Lateinamerika, die meisten Songs sind sexistisch. Zu diesem Ergebnis kommt ein mexikanisches Institut. De Machos a Hombres heißt das und die setzen sich ein für Frauenrechte. Und dieses Institut hat eben den aktuellen Musikmarkt analysiert und sieht eben ein Sexismusproblem. Aber nicht nur die Musikgenres, von denen man das jetzt vielleicht so klischeemäßig erwartet, haben dieses Problem. Es gibt noch einige andere, hat unser Reporter Christian Schmidt herausgefunden.
Ich habe schon gesehen, dass du alleine bist. Begleite mich. Ich muss dich verhaften, sonst entkommst du mir. Papa legt die Regeln fest. Du musst gehorchen. Ich will deinen Körper ganz ruhig wackeln sehen. Wie viel Sinn dieser Text ergibt, ist fragwürdig. Fest steht, er ist frauenfeindlich. Die Frau hat zu gehorchen, mitzukommen und mit dem Hintern zu wackeln. Nominiert für die Latin Grammy Awards. Dass es noch geschmackloser geht, werden wir gleich hören. Der Reggaeton steht in der Kritik. Frauenverachtung im Viervierteltakt. Es geht um primäre und sekundäre Geschlechtsorgane und darum, was der Mann damit alles vorhat. Auf was die Frau Bock hat? Nebensache. Die soll sich nicht so anstellen.
Wie immer hat die Medaille zwei Seiten,
sagt Marius Finger. Er ist Musikpromoter von Root Down Music und, das ist sein Job, er nimmt den Reggaeton in Schutz.
Der Hintergrund vieler dieser Künstler aus so einem Genre, ähnlich wie vielleicht bei Musikrichtungen wie Hip-Hop oder so. Sie kommen aus einer sehr schwierigen Gegend vielleicht, einer unterprivilegierten Gesellschaftsschicht und so etc. Und für so viele Leute ist das oft einfach eine gewisse Ausdrucksform und Weise.
Ja, also Daddy Yankee, den wir vorhin gehört haben, ist Lehrerkind, also durchaus mit ein paar Privilegien ausgestattet. Reggaeton-Promoter Marius Finger sagt, dass in der Szene andere Werte zählen als Frauenrechte. Der Beat sei die Hauptsache.
Oft machen sich die Menschen, in denen sie vielleicht auch Reggaeton hören, gar nicht so unbedingt in erster Instanz die Gedanken über den Text, sondern kommen vielleicht mehr über den Beat sozusagen. Und das ist mehr ein Spiel zwischen Künstler und Crowd oder Zuhörer.
Aber es ist ja fairerweise nicht nur der Reggaeton. Auch andere Musikgenres kriegen das nicht so gut hin mit diesem Respekt gegenüber Frauen. Allen voran Rap und Hip-Hop.
Dumme Huren wollen seelischen Beistand. Schon nach paar Takten putzen sie die Zähne mit meinen Schwanzbomben Ivory da.
Trete deiner Frau in den Bauch, fresse die Fehlgeburt. Für meine Taten werd ich wieder geboren als Regenbogen.
Ich war in der Schule und habe nichts gelernt.
Okay, von nix kommt nix. Rap und Hip-Hop haben Gewaltfantasien gegen Frauen. Das ist ja schon eigentlich ein alter Hut. Das Klischee bestätigt sich immer wieder. Viel getan hat sich nichts. Aber auch andere Musikrichtungen sind betroffen. Musikrichtungen, von denen man es gar nicht erwartet. Wo die Gewalt quasi locker leicht durch die Hintertür kommt. Deutschlandfunk Nova Musikexpertin Anke van der Weyer hat ein launiges Liedchen von Alt J rausgekramt.
Wenn man so diesen Inhalt von Breeze Blocks ganz oberflächlich beschreiben würde, dann würde man sagen, es geht da um einen Typen, der kommt nicht so richtig darauf klar, dass seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat. Ich habe da zumindest einen halben Horrorfilm vor Augen. Dieser Song beginnt damit, dass der Protagonist sagt, wenn sie wegrennen will, dann hängen Betonsteine an sie dran und ertränkt sie. Gar nicht mal so lecker. Das Opfer wehrt sich, der Protagonist, der will sie einfach nicht gehen lassen. Ne? Generell kann man das natürlich machen, auch Themen wie Missbrauch und Gewaltfantasien, Übergriffigkeit oder sowas im Pop zu thematisieren. Aber bei dieser ganzen Fluffigkeit, die da so teilweise am Start ist, versendet sich die Message wirklich extrem leicht.
Und da schließt sich der Kreis zum fluffigen Reggaeton. Frauenfeindliche Lieder sind für den Latin Grammy Award nominiert und preisverdächtig im Jahr 2019. Da muss selbst Musikpromoter Marius Finger zugeben, wenn es die Musik nicht tut, müssen zumindest wir Vorbild sein.
Ich würde da davon ausgehen, dass man natürlich auch das Umfeld oder die Eltern oder auch die Gesellschaft an sich natürlich dort korrektiv eingreifen muss, weil wenn das so nicht vorgelebt wird, außer in dieser Fantasiewelt der Musik, des Entertainment, dann muss man ja ganz klar sagen, okay, ich gleiche Realität mit Fiktion ab und dann weiß ich auch, das ist nicht die Realität.
Womöglich nicht an diesem Abend in einer Mehrzweckhalle in Las Vegas. Das lassen die Pläne von Rosalía erahnen. Sie ist eine der nominierten Frauen für die Latin Grammy Awards.
Klar setze ich mich für die Frauenrechte ein. Bei mir tanzen viele Frauen auf der Bühne und es gibt viel Glitzer.
Das macht wenig Hoffnung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In dieser Woche werden mutmaßliche IS-Anhänger aus der Türkei nach Deutschland abgeschoben. Heute zum Beispiel ist eine 7-köpfige Familie ausgeflogen worden. Alle haben einen deutschen Pass. Doch was passiert dann, wenn sie wieder zurück sind?
Wir erwarten von den türkischen Behörden, dass nicht nur Menschen zu uns überführt werden, sondern dass wir mit den entsprechenden Informationen versorgt werden, um wen es sich handelt. Ob es Personen gibt, die in irgendeiner Weise mit dem IS in Verbindung zu bringen sind.
Das hat Außenminister Heiko Maas Anfang dieser Woche gesagt. Er fordert gerichtsfeste Beweise. Doch woher können die kommen und was brauchen die Gerichte eigentlich für Infos? Darüber habe ich gesprochen mit dem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt. Holger, Armin Schuster ist Innenexperte der CDU und der meint...
Die kriegen ein Empfangskomitee am Flughafen.
Was meint Herr Schuster denn mit diesem Empfangskomitee?
Na, er meint damit, dass je nachdem, was den Leuten vorgeworfen wird, da entweder die Polizei steht, vielleicht auch der Staatsanwalt sogar dabei und man einen Haftbefehl in der Hand hat oder man jedenfalls die Leute begrüßt und ihnen durchaus sehr deutlich mitteilt, dass man sehr genau weiß, wer sie sind. Ganz genau. Und im Einzelfall hängt es dann eben davon ab, was den Leuten denn vorgeworfen wird. Und das ist ganz wichtig hier zu betonen, dass die Menschen, die zurückkommen aus dem Kriegsgebiet Syrien, aus den angrenzenden Ländern teilweise, dass die sehr unterschiedliche Schicksale haben. Da sind die dabei, für die es tatsächlich schon einen Haftbefehl gibt, weil man schon jetzt genug hat, um sie in Untersuchungshaft zu nehmen, weil sie dort Kriegsverbrechen begangen oder Terroraktivitäten betrieben haben. Dann gibt es die, von denen ist man relativ sicher, dass sie strafrechtlich nichts getan haben, was zu verfolgen ist. Und dann gibt es eine Gruppe von Leuten, von denen keiner ganz genau weiß, wie groß sie ist, über die man noch ganz, ganz wenig weiß. Und das ist eigentlich die Gruppe, vor der die Sicherheitsbehörden die meisten Sorgen haben. Ganz extrem ist die Sorge, dass da plötzlich jemand steht aus dem Flugzeug in der Türkei, von dem die deutschen Behörden sagen, hoppla, wer ist denn das? Den Namen haben wir noch nie gehört, da haben wir nicht mal mitbekommen, dass die Person dahin gegangen ist.
Das heißt, wenn da jemand oder wenn gegen jemanden ein Haftbefehl vorliegt, dann hat man auch gerichtsfeste Beweise, so wie Heiko Maas das ja gefordert hat?
Naja, jedenfalls so gerichtsfest, dass es einen Richter gab. Und bei Terrorismusverfahren ist das der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe, der gesagt hat, dass das eben zunächst einmal für die Untersuchungshaft reicht. Da gibt es im Gesetz ganz genaue Definitionen und Gründe, wann das so ist. Es muss um eine extrem schwere Straftat gehen. Es muss einen Haftgrund geben. Der kann zum Beispiel Fluchtgefahr sein. Der kann aber zum Beispiel auch Wiederholungsgefahr sein. Es kann darum gehen, dass da jemand vielleicht einer Straftat vorgeworfen wird, zum Beispiel Mitgliedschaft im sogenannten Islamischen Staat, und man eben die Sorge haben muss, dass diese Mitgliedschaft hier weitergeht. Und wenn man das entsprechend sicher hat, dann ist es kein Problem beim Ermittlungsrichter einen entsprechenden Haftbefehl zu bekommen. Und dann tatsächlich klicken die Handschellen, so wie man sich es aus dem Film vorstellt, bei Ankunft am Flughafen.
Das sind ja jetzt nicht die ersten IS-Rückkehrer nach Deutschland. Wie sind denn eigentlich bisher diese Gerichtsverfahren dann verlaufen?
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, dass das tatsächlich ja ein Phänomen ist, dass wir seit Wochen und Monaten erleben, dass Menschen aus diesem Kriegsgebiet zurückkommen, teilweise auf eigene Faust, teilweise unter Mitwirkung von deutschen Behörden. Und ganz häufig ist dann tatsächlich so gewesen ist, dass die Menschen dann auch bei der Rückkehr festgenommen worden sind. Einige davon sind schon vor Gericht gestanden. Und die Strafen, die es dann gegeben hat, die sind sehr unterschiedlich, weil es ja immer um die individuellen Schicksale und die individuellen Taten gegangen ist. Aber wer sich beim sogenannten Islamischen Staat tatsächlich da beteiligt hat an den Kämpfen, wer dafür gesorgt hat, dass dieses Terrorregime dort hat arbeiten können, der muss mit langen Haftstrafen rechnen. Das sind 4, 5, 6, 7, 8 Jahre durchaus Urteile, die da in der Vergangenheit auch ausgesprochen worden sind.
Wenn jetzt diesen Personen nachgewiesen werden kann, dass sie eben Straftaten in Syrien begangen haben, werden die dann eigentlich nach deutschem Recht dafür belangt oder was ist die Grundlage?
Das ist dann auch wieder die Frage, was genau ist die Tat gewesen? Es ist auf der einen Seite das Strafrecht, das deutsche Strafrecht, das hier eine Rolle spielen kann. Es kann aber auch das Völkerstrafgesetzbuch eine Rolle spielen. Das ist eine relativ neue Entwicklung, eigentlich was ganz Großartiges in der Rechtsgeschichte, dass das quasi in einer Art übergeordnetem Rechtsgedanken sagt, es gibt Straftaten, zum Beispiel im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Völkermord, die einfach so gravierend sind, dass es da nicht mehr nur darum geht, dass die Tat in Deutschland von einem Deutschen begangen worden ist, sondern dass es so eine Art übergeordnetes Rechtsprinzip dafür gibt. Und auch diese Verfahren hat es in der Vergangenheit schon gegeben vor deutschen Gerichten. Das ist in den ersten Verfahren tatsächlich so eine Art auch Pionierarbeit gewesen, weil die entsprechenden Oberlandesgerichte, die sich damit zu beschäftigen hatten, sich auch in diese Materie erst einarbeiten mussten. Aber das ist tatsächlich etwas, was es in der Vergangenheit schon gegeben hat und ganz sicher auch weitergeben wird.
Die Türkei hat heute damit begonnen, Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat abzuschieben nach Deutschland. Infos dazu von Holger Schmidt. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder länger arbeiten, so bis rund um die 70, oder mehr einzahlen. So sieht es zumindest die Bundesbank, damit eben das Rentenniveau stabil bleibt. Ja, ja, wir sind jetzt so in so einem Alter, ne, da spricht man auch mal über die Rente, da denkt man auch mal drüber nach, was ist eigentlich, wenn ich dann irgendwann mal so über 60 bin, was passiert dann? Also das wird uns alle irgendwann mal betreffen. Rente, einzahlen, länger arbeiten. Wie gehen wir denn am besten damit um? Jetzt gibt es seit dieser Woche den Kompromiss zur Grundrente, aber an sich bleibt die Frage ja, also was bedeutet das denn dann für uns, für unsere Generation? Und das gucken wir uns diese Woche mal an in Deutschlandfunk Nova. Gestern haben wir schon gesprochen mit Matthias Schröder vom Bundesjugendring.
Wir müssen mehr Schultern belasten, aber müssen auch dafür sorgen, dass wir starke Schultern innerhalb des Systems stärker belasten. Und das könnte man zum Beispiel so regeln, dass man alle Einkommen erstmal gleich innerhalb des Systems mit berücksichtigt, aber am Ende dann dafür sorgt, dass es nicht in der gleichen Höhe ausgezahlt wird und das umverteilt wird.
Also es geht ihm, dem Matthias Schröder, im Endeffekt um einen Rentendeckel. Also ab einer gewissen Summe wird einfach nicht mehr Rente ausbezahlt. Das findet Madeleine Hofmann nicht zielführend. Sie ist Anfang 30 bei der Stiftung für Rechte zukünftiger Generationen aktiv und sie ist Buchautorin. Wir haben vor der Sendung miteinander geredet und ich wollte erstmal eine Einschätzung von ihr. Also wo sind wir gerade? An welchem Punkt? Stellen wir uns das mal bildlich vor. Ja, die Bundesregierung hat unheimlich viel zu verteilen und weil es so gut läuft, hat sie gerade zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Allerdings im Hintergrund hört man schon so ganz leicht ein Gewitter grummeln und donnern. Kannst du was anfangen mit diesem Bild, Madeleine, oder wo stehen wir gerade?
Ja, das ist eigentlich schon ein ganz gutes Bild, würde ich sagen. Ich sehe das auch so, dass gerade viel verteilt wird. Wir haben ja eine sehr spezielle Situation, wenn diese sehr große Generation der Babyboomer jetzt bald in Rente geht und dann viel weniger junge Leute aber dieses sogenannte Last dann tragen müssen. Und deswegen kann man jetzt nicht einfach sagen, ja, es war früher schon so, dass die Jungen für die Älteren aufgekommen sind, für die Rente, also macht jetzt mal ihr Jungen, sondern da sollte man jetzt schon daran denken, dass man diese viel größere Last, dass man die jetzt gemeinsam trägt, also die Generationen gemeinsam und nicht nur eine damit allein gelassen wird.
Du formulierst das ja ziemlich drastisch. Du hast auch schon dich damit auseinandergesetzt, hast auch unter anderem einen Artikel darüber geschrieben und da schreibst du, dass wir den Kopf hinhalten müssen. Was meinst du konkret damit?
Naja, die Rente wird gerade leider sehr oft als Wahlkampfinstrument angenommen. Und zwar, es gibt ja eben viel mehr ältere Menschen als jüngere aktuell. Und natürlich ist es dann auch sehr attraktiv für Politikerinnen, die älteren Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, denn die sind ja viel mehr. Und dann macht man natürlich gerne auch Geschenke im Wahlkampf und dann denkt man natürlich sehr gerne auch an die Rente. Und da bleiben dann die Jungen so ein bisschen auf der Strecke, weil die haben davon gar nichts, sondern eigentlich nur große Kosten, hohe Kosten. Und was dann später aber eigentlich mit ihrer Rente sein wird oder was überhaupt ein nachhaltiges Konzept sein könnte, das spielt irgendwie überhaupt keine Rolle im Moment.
Was wäre denn für dich ein nachhaltiges Konzept?
Na, erstmal ist es so, dass die Rentenkommission sich gerade schon seit über einem Jahr damit beschäftigt. Die arbeiten eigentlich gerade so den sogenannten verlässlichen Generationenvertrag aus. Da soll es darum gehen, dass es eben ein nachhaltiges Konzept für die Rente gibt, wo alle Gruppen auch mit einbezogen werden. Das erste Wichtigste wäre mal, dass wir langfristig denken und eben nicht dann nur bis zur nächsten Wahl. Das ist schon mal das Allerwichtigste, würde ich sagen.
Du hast jetzt gerade schon die Rentenkommission angesprochen. Das ist ja auch ein Punkt im Endeffekt, den du bemängelst, nämlich dass, ich sage jetzt einfach mal unsere Generation, ja, weil uns wird es ja betreffen, dass die eben bei solchen Gesprächen, wo es um die Rente geht, nicht genug oder vielleicht auch gar nicht gehört werden. Was forderst du denn da oder was würdest du dir da wünschen?
Genau, also ich würde mir wünschen, dass alle mit einbezogen werden, die das Thema betrifft. Die Rentenkommission, da ist also kein junger Mensch vertreten, da ist niemand unter 40 drinnen. Aber es gibt auch wahnsinnig viele junge Leute, die sich beruflich mit diesem Thema beschäftigen und die durchaus auch was zu sagen hätten dazu. Generell glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das so absichtlich ist. Da ist bestimmt jetzt kein böser Wille dahinter, aber vielleicht sollte man sich das einfach mal bewusster machen, dass man da vielleicht auch bessere Lösungen findet, wenn man gemeinsam darüber diskutiert, verschiedene Perspektiven hat und eben auch diejenigen mitsprechen, die, für die es noch ein bisschen länger hin ist zur Rente.
Wie könnte das denn besser funktionieren? Also was wäre deine Lösung zum Beispiel? Wir haben ja gestern schon mit dem Matthias Schröder gesprochen. Der hat ja zum Beispiel einen Rentendeckel vorgeschlagen. Wäre das was, wo du sagst, so, naja, ganz so eine schlechte Idee ist es jetzt nicht?
Ich weiß nicht, ob das unser Problem lösen würde. Ich kenne jetzt auch nicht im Detail seine Ideen dazu. Aber was auf jeden Fall wichtig wäre, wäre natürlich, dass die Basis der Beitragszahlerinnen erweitert wird in den nächsten Jahren, um gerade eben das Problem abzufangen, dass wir eben so viele Leute haben, die in Rente gehen, aber wenige, die in die Kassen einzahlen. Das wäre eine Möglichkeit. Und ich finde, dass wir auch viel zu selten auf die Arbeitsbedingungen gucken. Denn wir reden immer von der Altersarmut, aber wir müssen natürlich auch hinterfragen, wo kommt die denn eigentlich her? Also gerade sind auch viele junge Leute in befristeten Arbeitsverhältnissen. Die können oft nicht ausreichend fürs Alter vorsorgen. Warum sorgen wir denn dann jetzt nicht eher dafür, dass die jetzt schon besser bezahlt werden, damit sie also jetzt und auch später wirklich ein anständiges Gehalt haben? Da könnten wir die Altersarmut auch schon gut vorbeugen, auf jeden Fall.
Wie soll, kann oder könnte es mal laufen mit der Rente, die wir irgendwann mal bekommen werden? Darüber habe ich gesprochen mit Madeleine Hofmann. Die ist bei der Stiftung für Rechte zukünftiger Generationen und Buchautorin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich weiß echt nicht, ob ich euch das wirklich sagen soll. Ich bin mir wirklich unsicher gerade. Wobei, ach komm, ist egal, wir sind ja unter uns. Also, ich weiß schon seit vergangener Woche, was ich an Silvester mache. Ich habe eine Einladung bekommen, habe einfach Ja gesagt. Krass, oder? Jetzt könnt ihr euch natürlich denken, boah, die Meshcard, Spießerhausen, oder ihr denkt euch vielleicht, warum, ist doch cool, kann man das schon mal abhaken. Vielleicht seid ihr auch irgendwo dazwischen, ne? Weil ihr könnt oder wollt euch noch nicht festlegen. Vielleicht ist die Hütte im Wald an Silvester ganz super oder lieber an die Nordsee oder vielleicht gibt es ja auch noch was Besseres. Ja, wie verhaltet ihr euch da am geschicktesten? Linda Kaiser ist die Frau, die auf solche Fragen garantiert eine Antwort hat. Frau Kaiser ist die Beraterin und stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Kniggegesellschaft. Frau Kaiser, angenommen, ich habe schon eine Einladung für Silvester. Also die habe ich ja, das müssen wir nicht annehmen. Also ich sage jetzt mal Raclette und Spieleabend. Und ich würde aber lieber warten, ob es nicht doch noch eine bessere Option gibt. Wie lange darf ich mir das offen halten?
Also zunächst einmal sollten Sie in die Einladung selber reinschauen. Die ist ja wahrscheinlich per E-Mail oder WhatsApp oder auch per Post gekommen. Ist eine Frist angegeben? Wenn ja, halten Sie sich bitte unbedingt an die Frist, denn der Gastgeber möchte auch organisieren und planen und wissen, wie viele Leute kommen. Gibt es keine Frist, sollten Sie anlassbezogen entscheiden. Das heißt, wird zum Essen eingeladen, müsste der Einladende auch ein paar Tage vorher wenigstens wissen, wie viele Leute kommen, damit auch genügend zu essen da ist. Also da bitte nicht zu lange warten, sondern relativ frühzeitig dann auch entsprechend zusagen. Ja. Und vor allen Dingen denken Sie vielleicht auch immer daran, jemand, der Sie einlädt, für den sind Sie die absolute Nummer eins und der würde gerne mit Ihnen Silvester feiern, ja, entscheiden Sie wohlwollend und weise.
Ja, okay, das ist jetzt, oh Gott, jetzt kriege ich gerade ein ganz schlechtes Gewissen, muss ich ehrlich gestehen. Aber trotzdem, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, ne, die Geschichte mit der Deadline, also sollte man sich dran halten. Wenn ich jetzt trotzdem denke, so ja, okay, ich würde aber gerne doch noch 2-3 Tage über die Deadline warten, ist das okay oder ist es im Endeffekt dann doch auch kein guter Stil?
Es ist dann kein guter Stil, wenn Sie das unangekündigt machen. Wenn Sie mit dem Einladenden telefonieren oder eine Nachricht hinterlassen, dass Sie noch 1-2 Tage brauchen, das müssen Sie bei 1-2 Tagen auch gar nicht begründen, bei 1-2 Wochen dann vielleicht doch eher schon, dann können Sie auch über diese Deadline hinaus entscheiden.
Wäre es denn auch okay, wenn man im Endeffekt so mit ganz offenen Karten spielt und dann einfach sagt, pass auf, ich habe noch 2 andere Einladungen und ich kann es jetzt einfach noch nicht konkret zusagen?
Wie gesagt, also Sie sind für denjenigen, der Sie einlädt, schon Nummer eins. Mhm. Und der hat dann auch irgendwo das Recht, eine Entscheidung von Ihnen zu bekommen, ob Sie Lust haben, mit Ihnen oder ihr zu feiern oder eben nicht. Und ja, da sollten Sie einmal in sich gehen und für sich dann auch selber entscheiden, wer ist mir wichtig, mit wem möchte ich den Abend verbringen und zu dieser Entscheidung dann auch stehen. Das ist besser, als Entscheidungen lange hinauszuzögern.
Was ist denn mit Zusagen und dann doch wieder Absagen, weil es eben doch eine bessere Party gibt? Geht das gar nicht oder doch?
Das ist ganz, ganz schlechter Stil, weil erstens kommt es immer raus und dann ist derjenige, dem Sie abgesagt haben, ganz sicherlich enttäuscht. Und dieses Hin und Her, das ist nicht gut, weder für Sie noch für die anderen. Und darauf sollten Sie dann lieber verzichten,
ja,
auf eine Entscheidung treffen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wenn man sich einmal entschieden hat, ist es ja auch gar nicht so schwer. Nur der Weg dahin, der ist manchmal ein bisschen knifflig. Aber wenn die Entscheidung einmal klar ist, ich gehe hin oder doch
woanders, dann weiß man ja eigentlich schon Bescheid. Frau Kaiser, jetzt möchte ich natürlich von Ihnen noch wissen, wissen Sie denn schon, was Sie Silvester machen? Wissen Sie es jetzt schon, Mitte November?
Ja, ich weiß immer ganz genau, was ich zu Silvester mache. Ich bin mit meinem Hund zu Hause und bewahre ihn vor dem zu lauten Feuerwerk.
Ah ja, genau, die Tiere haben ja immer Angst, weil es dann so knallt und rumst und so weiter.
Ganz genau.
Okay, Frau Kaiser, eventuell sprechen wir uns ja auch vor Silvester nochmal. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Einschätzung heute Abend im Update in Deutschlandfunk Nova. Frau Kaiser, stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Knigge-Gesellschaft, wir haben mal durchdekliniert, wie man sich am besten verhält, so bei Silvester: Einladungen absagen, Zusagen, doch wieder absagen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.